Ich will heute weiter im 1. Samuel-Buch mit euch gehen und wir werden heute an einem Punkt der Geschichte ankommen, wo du vielleicht schockiert sein wirst. Du wirst von Sünde im Haus Gottes lesen. Sünde von großem Ausmaß. Und das nicht von irgendwelchen Philistern oder Babyloniern oder den Syrern, sondern dem Volk Gottes selbst. Ja, die Priester sind davon betroffen, sie begehen Sünde. Wir werden uns heute Gottes Reaktion auf die Sünde anschauen. Du lebst in einer Zeit, wo Sünde gar kein Begriff mehr ist. Oft wird nur noch das Wort Fehler benutzt. Ja, du hast einen Fehler gemacht, muss dich entschuldigen. Ah, Fehler kann jedem mal passieren. Und so wird die Schwere der Sünde verkleinert, wenn nicht sogar ganz weggenommen. Selbst unter Christen wird der Begriff Sünde nicht mehr in den Mund genommen oder von der Kanzel gepredigt. Doch Gott ist ein gerechter und heiliger Gott und er bestraft Sünde. Das lesen wir in seinem Wort. Und wenn er Sünde nicht sofort bestraft, dann liegt das allein an seiner Langmütigkeit und seiner Gnade. Wir finden heute in unserem Predigtext Menschen, die Gott nicht ehren, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, ja, die ihren Vorteil ausnutzen von ihrer Position, die sie haben, und darin Sünde begehen. Anstatt Gott zu ehren, ehren sie sich selbst. Und wir finden genau das Gegenteil. Schlag mit mir gemeinsam auf 1. Samuel, das erste Buch Samuel, Kapitel 2. Und wir werden von den Versen 11 bis zum Ende des zweiten Kapitels lesen, Vers 36. 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 11 bis 36, 334 in unserer Gemeindebibel. Lasst uns aufmerksam lesen, auch wenn es ein etwas längerer Text ist. Vers 11. Und Elkana ging hin nach Rama, zu seinem Haus. Der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in der Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte: Man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt. So sprach er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. Vers 17. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Samuel aber diente vor dem Herrn, und der Knabe war mit einem Leinen-Ephod umgürtet. Dazu machte ihn seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach: Der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, denn sie den Herrn übergeben hat. Und sie kehrte nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hanna heim, und sie wurde schwanger, und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Vers 22. Eli aber war sehr alt und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln. Nicht doch meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, Wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei den Herren als auch bei den Menschen. Vers 27. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr, habe ich mich nicht im Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als ich noch beim Haus des Pharaos in Ägypten war? Ja, ihn habe ich mir dort vor aller Stämme Israels zum Priester erwählt, damit er auf meinem Altar opfere, Räucherwerke anzünde und das Ephod vor mir trage, und ich habe dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Kinder Israels gegeben. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, sodass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich vor mir aus- und eingehen. Aber nun spricht der Herr: Lass sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Siehe, die Zeit wird kommen, da ich deinen Arm und den Arm deines Hauses, deines Vaters abhauen werde, sodass niemand in deinem Haus alt werden soll. Und du wirst Not in deiner Wohnstätte sehen bei all dem Guten, was Gott Israel erweisen wird. Und es wird nie mehr ein Betagter in deinem Haus sein. Der Mann aber, den ich dir nicht von meinem Alter vertilge, wird dazu beitragen, dass deine Augen verlöschen und deine Seele verschmachtet, und der ganze Nachwuchs deines Hauses soll im Männesalter sterben. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Vers 35. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen und nach meiner Seele ist, und ihm werde ich ein beständiges Haus bauen. Und er wird alle Tage von meinem Gesalbten aus- und eingehen. Und es soll geschehen, dass jeder, der von deinem Haus übrig ist, kommen und sich vor ihm niederwerfen wird, um einen Groschen und ein Stück Brot zu erbitten, und sagen wird: Lass mich doch an einem Priesterdienst teilhaben, damit ich ein bisschen Brot zu essen habe. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Wir lesen ab Vers 11, dass Elkana und seine Familie, vor Vers 11, ging Elkana hoch mit seiner Familie, und ab Vers 11 lesen wir, dass er wieder zurückgeht nach Rama. Doch dieses Mal ist etwas anders. Elkana ist mit seiner Familie hingereist, und nun reisen sie mit einem weniger zurück. Hanna ist mit ihrem einzigen Sohn, den sie bis jetzt hatte, nach Silo gereist, und ohne ihren Sohn reist sie zurück nach Hause. Sie haben Samuel in Silo gelassen, damit dieser dort vor dem Herrn aufwächst und ihm dient, und das für den Rest seines ganzen Lebens. Und beim Lesen dieser jetzt doch etwas längeren Bibelstelle bist du wahrscheinlich sehr erstaunt oder voller Entsetzen über das, was wir gerade gelesen haben. Vielleicht sogar auch beides. Warum erstaunt? Darüber erstaunt, wie Samuel in den Versen immer mal wieder erwähnt wird, zwischen dieser ganzen Sünde. Und das ist das, was uns in Entsetzen versetzt. Die Söhne Elis, Hophni und Phinehas, die in ihrer Sünde leben, obwohl sie Priester vom Volk Gottes sind. Sie sollen Gott dienen, dem Volk dienen. Und das alles passiert in Silo, und das ist auch das, was uns schockieren sollte. Silo ist der Ort, an dem Hanna ihren Samuel abgegeben hat als 4- bis 5-Jährigen, ja vielleicht sogar auch noch 3, hat sie ihn zurückgelassen bei Eli und seiner Familie. Wir haben gelesen, dass das ganze Volk Israel von der Sünde der Söhne Elis wusste. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Hanna wusste, als sie ihren Sohn Samuel abgegeben hat, aber ich denke, wenn sie es gewusst hat, wovon wir ausgehen können, weil das der Text also vielleicht impliziert, dann hat sie trotzdem tiefes Vertrauen in Gott dass er ihren Sohn bewahrt in dieser sündigen Umgebung. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, und das ist auch das Thema meiner Predigt, ehrst du Gott? Und wir kommen zum ersten Punkt. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist, der Christ ehrt Gott, trotz geistlicher Unwissenheit und Sünde um ihn herum. Der Christ ehrt Gott, trotz geistlicher Unwissenheit und Sünde um ihn herum. Ja, wir können sagen, dass die Anbetung in Silo eigentlich nur noch ein schlechter Witz ist. Es kommen nun auf unserer Bühne die Söhne Elis, Phinehas und Hophni, und du bekommst ein Bild von ihnen. Wir wurden schon vorgestellt, eigentlich im ersten Buch Samuel, im ersten Kapitel, Vers 3. Dort haben wir schon über die beiden gehört oder ihre Namen wurden da schon erwähnt. Und auch in unserem Predigtext, Vers 34, wurden ihre Namen erwähnt. Sonst lesen wir eben Söhne Elis und dort werden sie beim Namen Phinehas und Hophni genannt. Es sind Priester, erwachsene Männer, die dem Herrn dienen sollen. Und der Autor gibt uns noch viele weitere Informationen. Gerade in Vers 12 lesen wir über die beiden Personen, über die Söhne. Er beschreibt Phinehas und Hophni als Söhne Belials. Doch wir wissen, es sind Söhne Elis. Warum nennt er sie jetzt auf einmal Söhne Belials? Den hebräischen Begriff Söhne Belials wurde für abscheuliche Menschen benutzt. Menschen, die Götzendienst betrieben haben, wurden damit bezeichnet. Menschen, die einen Aufstand im Volk Gottes angestiftet haben, unmoralische Menschen, wurden Söhne Belials genannt. Und Hannah selbst entschuldigt sich oder bittet Eli, sie nicht eine Tochter Belials zu nennen, in 1. Samuel 1, Vers 16. Unnütze Menschen, faule Menschen, Lügner, Menschen, die zu nichts zu gebrauchen sind, böse Menschen, Menschen, die sexuell unmoralisch waren. All diese Menschen wurden Söhne Belials genannt und Hannah wollte sich mit diesem Bild auf keinen Fall identifizieren. Und deswegen hat sie ihnen gesagt, nenn mich keine Tochter Belials, ich bin eine Frau mit Kummer und schwerem Herzens. Doch der Ausdruck, den der Autor nun für die Söhne Elis benutzt, für Phinehas und Hophni, passt ganz genau auf sie. Alle Begriffe passen auf die zwei, passen auf ihren Dienst am Tempel in Silo. Söhne Belials sind die beiden. Und es wird noch ein weiteres, sehr wichtiges Detail über diese zwei genannt, in Vers 12. Schaut noch mal rein. Am Ende von Vers 12 lesen wir, sie kannten den Herrn nicht. Natürlich kannten sie Gott. Sie kannten die Bestimmungen von Gott für den Dienst der Priester. Wir haben es heute in der Schriftlesung gelesen, die Bestimmungen über die Schlacht- und Speisopfer. Doch das ist der Ausdruck, der ausdrücken möchte über diese beiden Söhne, dass sie Gott nicht kannten, ist das, was auch der Autor der Sprüche von 1, Vers 7 meint, oder das Gegenteil, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Es ist diese Erkenntnis, die die beiden nicht hatten von Gott. Sie hatten keine Furcht vor Gottes Heiligkeit. Sie hatten keine Angst vor seiner Allmacht, vor seinem gerechten Wesen. Sie hatten kein Verlangen nach seiner dreimal genannten Heiligkeit, ihn anzubeten, ihn zu dienen, nach der Art und Weise, wie Gott es in seinem Wort ihnen befohlen hat. Sie kannten Gott nicht, sie ehrten Gott nicht, und das war sichtbar in ihrem Leben, in ihrem Dienst. Ihr Dienst als Priester, ihre Aufgaben als Diener des Volkes vor dem Herrn zu dienen, erfüllten sie in keinster Weise. bis zum Vers 17 geht es darum, wie die beiden ihren Dienst bei der Opfergabe verrichteten. Es geht um die Schlachtopfer, um die Speisopfer, die die Priester Gott darbringen sollten für das Volk. Es geht um ein Ritual, das Gott seinem Volk und den Priestern gegeben hat, in 3. Mose 7, 28 bis 38 haben wir es gelesen. Und Eli und seine beiden Söhne wussten davon. Sie wussten, was in 3. Mose 7, Vers 34 steht. Denn ich habe die Brust des Webopfers und die Keule des Hebopfers von den Kindern Israels, von ihrem Friedensopfer genommen und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen gegeben, als ein ewiges Anrecht von den Kindern Israels. So wurden die Priester unterstützt, so wurde für sie gesorgt. Sie hatten einen Teil von den Schlachtopfern und Friedensopfern. Und jeder hat das verstanden. Das Wort ist klar und deutlich von Gott. Aber in Silo war es anders. In Silo können wir uns zwei Männer vorstellen, die ihren Diener losschicken mit einer Gabel, um dort die Anbeter zu suchen, die in einem Topf, in einer Pfanne, in einer Schüssel gerade das Fleisch kochen. Und mit dieser Gabel stachen sie rein. Und alles, was an dieser Gabel drin war, gehörte dem Priester. Ihn hat die Keule, ihn hat der Schenkel, der rechte Schenkel nicht gereicht. Die Brust und die Keule. Und selbst das reichte den Priestern manchmal nicht aus. Sie wollten noch mehr, sie wollten besseres Fleisch, sie wollten frisches Fleisch. Und so haben sie wieder ihre Diener hingeschickt. Menschen, die gerade ihr Fleisch vorbereiten, bevor es den Rauch aufgeht, die vielleicht das frische Fleisch noch gerade zuschneiden, vom Fett trennen. Und so kommen die Diener und wollen es ihm wegnehmen oder sagen, dass die Priester wollen das frische Fleisch. Und die Anbeter selber, die Menschen, die eigentlich zum Priestertempel gekommen sind, zu den Priestern, damit er für sie dient, haben sie daran erinnert, dass das falsch ist. Zuerst muss das Fett in den Rauch aufgehen und dann nimm, was du willst, was dir gefällt. Die Diener haben Gewalt angedroht, dass wenn sie das Fleisch nicht rausrücken, dass sie dann Ärger bekommen und ihnen weh gemacht wird. Und das lesen wir alles bis Vers 16. In Vers 17 gibt uns eine gute Zusammenfassung über diese beiden Söhne Elis. Lass uns nochmal lesen, Vers 17. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn. Zwei Diener Gottes, die Gott nicht dienen. Priester in ihrem Dienst, aber sie kennen den Gott, den sie dienen sollten, gar nicht. Sie kennen Gott nicht. Sie kümmern sich nicht um Gott. Sie kümmern sich nicht um Gottes Wort. Sie kümmern sich nicht um Gottes Gesetz, um Gottes Volk. Sie leben ganz für sich allein. Und mitten davon, inmitten dieser schockierenden Sünde, wäre sie ja Priester. Samuel auf. Eigentlich ist die Sünde von Pinhas und Hophni noch viel größer und schlimmer. Denn wir lesen weiter, dass sie mit den Frauen, die an der Stiftshütte gearbeitet haben, sexuell gesündigt haben. Sie haben das Opfer des Herrn verunreinigt. Sie haben die Arbeiter am Tempel verunreinigt. Sie haben den Tempel selbst verunreinigt. Und wir lesen, dass jeder als Volk Gottes davon wusste. Ich hoffe, du hast jetzt ein klares Bild von den Söhnen Elis, diese sogenannten Christen. Aber nicht einfach nur Christen, sondern es waren welche in Leitungsposition, die ihre Stellung einfach nur ausgenutzt haben, ja schamlos ausgenutzt haben. zu ihrer eigenen Ehre. Und mit den Worten des Neuen Testaments könnte man natürlich vieles über sie sagen, aber etwas, was mir jetzt in den Sinn gekommen ist, ist, sie suchen nicht das, was droben ist, sondern das, was auf der Erde ist. Den Reichtum hier auf dieser Erde, ihre Ehre, das Hab und Gut, die Freude und die Lust suchen sie auf dieser Erde. Und mittendrin, in dieser ganzen Sünde, in dieser entsetzenden, in dieser schockierenden Sünde, dieser Diener Gottes, wird ein Name ganz leise geflüstert, immer und immer wieder. Vers 18, Samuel. Vers 21, Samuel. Vers 26, Samuel. Und in diesen Erwähnungen finden wir eine kleine Beschreibung von Samuel. Dass Samuel, das lesen wir in Vers 16, aber dem Herrn diente. Dass Samuel immer mehr im Alter und an der Gunst bei dem Herrn zunimmt. Vers 26. Das sind Worte, die der Autor hier benutzt, auf die Lukas selbst zurückgreift, als er Jesus sein Wachstum beschreibt. Dort benutzt er genau die gleichen Worte, dass Jesus an Gunst, an Alter und an Gunst bei Gott zunimmt. Samuel ist eine Art Jesus-ähnliche Gestalt inmitten von Gottlosigkeit. Siehst du hier den Kontrast zwischen den Söhnen Elis und Samuel? Es ist ein bewusster Kontrast, den der Autor hier macht. Den macht er schon eigentlich von Anfang des ersten Samuelsbuches. Da wurde vorgestellt die Familie Elkana. Auf der einen Seite Hanna und auf der anderen Seite Penina. Hanna, die gottesfürchtige, aber fruchtlose Frau. Und auf der anderen Seite Penina, die Frau, die viele Kinder hat, aber Hanna mit ihren Worten verletzt und beleidigt. Es waren zwei Frauen, die gegenübergestellt worden sind. Jetzt finden wir einen circa, also in Vers 26 ist Samuel, nimmt man an, circa 8, und ich möchte euch Kinder bitten zuzuhören, circa 8 oder 10 Jahre. In dem Bereich ist Samuel gerade 8, zwischen 8 und 10 Jahre. Und dieser Samuel wird nun verglichen mit zwei Männern auf der anderen Seite, die Diener Gottes waren, aber den Herrn nicht kannten. Und hier ist mein Punkt. Diese große Gottesfurcht, die Samuel hatte, kann in einem jungen Christen existieren. Gottesfurcht und das Streben nach der Ehre Gottes kannst du als Kind Gottes inmitten gottloser Menschen haben. Und das unabhängig von deinem Alter, unabhängig von deiner geistlichen Reife, unabhängig von deiner Umgebung. Findet ihr Kinder das nicht eigentlich erstaunlich, dass dieser 8- bis 10-jährige Samuel trotz dieser ganzen Sünde um ihn herum sich in Gottesfurcht bewahrt hat oder Gott in seiner Gnade ihn bewahrt hat? Das heißt, Gott hat immer mehr Wohlgefallen an ihm. Wenn du liest, dass er eine Gunst bei Gott zunahm, bedeutet es das, dass Gott immer mehr Freude an Samuel hatte. Ihr habt alle gemeinsam mit mir die Geschichte gelesen. Ihr wisst es selber, ob Samuel Hilfe hatte oder nicht im Haus Eli. Am Anfang von Vers 11, da haben wir noch gelesen, der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Hier gibt es vielleicht noch einen gewissen Bezug zu Samuel und dem Priester Eli. Doch wenn wir weiterlesen, Vers 18, Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war mit einer leinenen Ephod umgürtet, einer Kleidung, die ein Priester hatte zu der Zeit. Doch dieser Bezug zu Eli ist weg. Es ist so, als ob Samuel alleine groß wird. Er bekommt keine Hilfe. Diese Bibelstellen geben uns keinen Anlass, dass Samuel in irgendeiner Weise einen Mentor hatte. Und damit meine ich jemanden, der ihn in Gottesfurcht erzogen hat. Wir wissen, seine Mutter Hannah hat ihn dagelassen und sie kam einmal im Jahr und hat sich um ihn gekümmert, seine Kleidung gebracht, er ist ja größer geworden und diese Priesterkleidung wahrscheinlich genäht oder ein Gewand, lesen wir, ihm gegeben. Das hat sie einmal im Jahr gemacht. Aber Samuel hatte keinen, den ihn Gottesfurcht unterrichtet hat, dem geholfen hat. Er hatte keinen Mentor. Er hatte keine Vaterfigur. Und doch, inmitten all dieser Sünde, leuchtet er auf wie ein heller, wie ein strahlender Stern, strahlendes Licht für Gott. Natürlich dürfen wir jetzt eben aus der Geschichte Samuel keine Lehre ableiten, dass Kinder keine Erziehung mehr brauchen und sie trotzdem gottesfürchtig aufwachsen. Das stimmt so nicht. Denn wir könnten genauso die Söhne Elis anschauen, die anscheinend zu wenig Erziehung bekommen haben, wegen ihres sündigen Verhaltens. Ich möchte nur sagen, bei dieser Geschichte geht es in erster Linie nicht um die Erziehung, sondern es geht darum, dass Menschen Gott nicht ehren, Menschen, die Gott zwar kannten, aber doch nicht kannten, und Samuel, ein kleiner Knabe, Gott geehrt hat, die Gunst bei ihm gesucht hat. Gott hat dafür Sorge getragen, dass Samuel in Gnade erhalten wird, trotz dieser Sünde, und vorbereitet wurde auf seine späteren Aufgaben. Der Sünde wird heute nicht mehr so in den Mund genommen, doch wir wissen aus der Bibel, dass wir in einer sündigen Welt leben. Die Sünde umgibt uns überall, wo wir sind, ob du in der Schule bist oder auf der Arbeit, selbst dein Kind in den Kindergarten bringst und mit den Eltern redest, überall, wo du dich befindest, ob beim Einkaufen, die Sünde umgibt dich, überall gibt es Sünde. Und aus Samuel lernen wir, dass wir uns vor ihr nicht zu fürchten brauchen. Wir brauchen uns nicht wie Hasen in unserem Kaninchenbau verstecken und warten, bis die Sünde vorbei ist und dann rauskommt. Wir sollten, wir dürfen als Christen Gott vertrauen. Wir sollten und müssen uns nicht verstecken. Natürlich, eine gewisse Furcht vor der Sünde ist vielleicht ganz gut, aber die Sünde beeinflussen oder wir dürfen keine Angst haben, dass Gott uns in seiner Gnade fallen lässt. Lerne von Samuel, Gott zu ehren und ihm zu vertrauen. Dass er dich erhält, dass Gott dir Kraft und Ausdauer gibt, trotz dieser sündigen und gottlosen Unwissenheit um dich herum. Das ist deine Aufgabe als Christ, zu leuchten, für Gott zu leuchten. Du sollst leuchten inmitten dieser Finsternis um dich herum, dass Menschen die Gnade Gottes als Licht in dich, von dir sehen und vielleicht auch dadurch überführt werden. Es ist Gottes Gnade, die dich in jede Umgebung erhält. Wir kommen zum zweiten Punkt. Gottes Gericht über alle, die ihn nicht ehren. Gottes Gericht über alle, die ihn nicht ehren. Wir sehen in unserem Predigttext nicht nur Gottes Hand über Hanna und über Samuel, sondern wir sehen eben diesen zweiten Punkt, Gottes Gericht oder Gottes Zorn auf den beiden Söhnen Elis, die Gott nicht geehrt haben. Es erscheint irgendein Prophet, lesen wir ab Vers 27, wir wissen seinen Namen nicht, aber er kommt mit einem Wort der Verurteilung zu Eli. Doch bevor wir uns das anschauen, lasst uns mal selber Elis Wort an die Söhne betrachten. Vers 25 fasst eigentlich oder bringt den Punkt ganz gut rüber. Lasst uns Vers 25 anschauen. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hat beschlossen, sie zu töten. Die Frage, die Eli seinen Söhnen stellt, ist von großer Wichtigkeit und die ist genauso wichtig auch heute für dich. Denn Eli hat recht. Welcher Mensch kann für dich Fürsprache einlegen, wenn du vor Gott gesündigt hast? Es gibt keinen Menschen, und wir werden später noch auf diesen Punkt kommen, Doch was viele einfach überlesen haben, der letzte Teil von Vers 25. Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Achte mal darauf, was der Autor nicht sagt. Und vielleicht musst du hier dein Bild von Gott korrigieren. Was sagt der Autor nicht? Er sagt nicht, weil die Söhne Elis nicht auf ihrem Vater oder ihrem Vater nicht gehorsam waren, wird sie Gott töten. Ich denke, das wäre eigentlich schon schockierend genug für dich. Doch das steht hier nicht. Es steht hier im heiligen und unfehlbaren Wort Gottes. Und jetzt musst du dich vielleicht festhalten, dass sie nicht auf ihren Vater hören wollten, weil Gott bereits beschlossen hatte, sie zu töten. Keine Zeit der Reue, keine Gnade, keine Barmherzigkeit für die Söhne Elis. Hier sehen wir Gottes souveränes Gericht. Und das Gerichtsurteil von dem Propheten, der namenlos zu Eli spricht, ist über Eli und seine ganze Familie und beinhaltet eben auch dieses souveräne Gericht Gottes. Aus diesem Gerichtsurteil finden wir einige Punkte. Wir finden zum Beispiel, dass Gott versprochen hatte, Aaron, also den Bruder von Mose, Aarons Haus und seine Nachkommenschaft immer als Priester zu halten. Das war das Versprechen, das Gott Aaron gegeben hatte. Aber für Elis Haus stimmt das nicht mehr. Denn die Linie, von der Eli abstammt, die von irgendeinem Sohn Aarons abstammt, sie wird verschwinden. In den Versen 31 hast du gelesen oder haben wir gelesen, dass Elis Kraft abgeschnitten wird. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die beiden Söhne Elis hingerichtet werden. Und ich möchte nicht zu weit vorgreifen, aber wir finden in Kapitel 4 vom 1. Samuel Buch eine Hinrichtung, die Hophni und Phinehas, beide Söhne, sterben durch die Hand der Philister, als die Bundeslade Gottes von den Philister eingenommen wird. Und als Eli das erfährt, ist er schockiert und fällt vom Stuhl nach hinten und stirbt. Eli hat nämlich seine Söhne mehr geehrt als Gott. Obwohl er gewusst hatte, dass seine Söhne schlimme Sünden begehen, hat er sie zwar darauf angesprochen, aber er hat sie immer noch in ihrem Priesterdienst belassen. Natürlich ist Eli nicht verantwortlich für die Sünde seiner Söhne, die erwachsen sind. Doch das Gericht kommt auch über ihn, weil er seine Söhne mehr geehrt hat und sie in ihrer Aufgabe, in ihrem priesterlichen Dienst gelassen hat und sie weiter gesündigt haben in dieser Position. Hier hätte Eli etwas tun müssen. Und das hat er nicht. Und so spricht der Priester das Gericht nicht nur über seine Söhne, sondern genauso auch über Eli und seine ganze Familie. Wir finden, und einige Ausleger finden hier auch einen Hinweis auf das bevorstehende Massaker durch Saul, als er den Befehl gibt, die Priester zu töten. Und es waren, wenn ich mich noch richtig erinnere, an der Zahl 80 Priester, die umgebracht werden, aber das lesen wir in 2. Samuel 22. Und der einzige Priester, der das überlebt, der dieses Massaker überlebt, ist Abiathar. Von diesem Massaker bekommt aber Eli nichts mehr mit. Ich habe ja schon gesagt, dass er im 4. Kapitel stirbt, dass er tot ist. Aber er bekommt mit, und zwar ganz gut, dass seine Söhne sterben. In Vers 34 sagt er, es wird dir das zum Zeichen sein, du wirst sehen, wie beide deiner Söhne am selben Tag sterben. Das ist Gottes Urteil über seine Söhne. Das ist Gottes Gericht über Hophni und Phinehas. Er wird sie umbringen lassen. Sie haben Gott nicht die Ehre gegeben, die sie ihm hätten geben sollen. Und Gott lässt sie töten. Die Frage, die vielleicht dir aufgekommen ist, wie denkst du über Gottes souveränes Gericht? Wie denkst du darüber, dass
Gott beide Söhne Elis umbringen wird. Was denken die meisten Christen, wenn sie sowas lesen, wenn sie eine solche Bibelstelle vor Augen haben? Und das werden wir uns im dritten Punkt unserer heutigen Predigt anschauen. Gottes Barmherzigkeit über alle, die ihn ehren. Gottes Barmherzigkeit über alle, die ihn ehren. Auf die Frage, wie viele Christen die Bibelstelle verstehen, wenn Gott ankündigt, Menschen zu töten, gibt es eigentlich nur zwei Arten, auf die man reagieren kann. Es gibt einige Kommentatoren und Christen, die sagen, wenn du glaubst, Gott würde sowas tun, dann kennst du Gott nicht wirklich. Was wirklich geschah, das wissen wir doch. Beide Söhne sind im Krieg gestorben. Die Philister haben sie umgebracht. Aber einige interpretieren das als Gericht Gottes. Aber du weißt, er hat natürlich vorausgesehen, dass dort beide sterben. Und so hat er das natürlich benutzen können in seinem Gerichtsurteil. Aber wir verstehen es besser. Wir wissen, dass Gott solche Dinge nicht tut. Das ist die eine Seite. Oder du bist auf der anderen Seite und du sagst oder denkst dir vielleicht gerade, das ist nicht fair. Ich meine, ganz ehrlich, kommt es dir fair vor, dass Männer umgebracht werden, weil sie mehr Fleisch wollten? Es ist doch irgendwie Unsinn, ein paar erstklassige Rippchen, die vielleicht noch frisch sind, zum Abendessen zu stehlen von den Anbetern und Gott würde kommen und sie töten? Ist es vielleicht das, was du gerade in deinen Gedanken hast? Am 8. Juli 1741 hielt Jonathan Edwards in Enfield in Connecticut seine berühmteste Predigt. Die meisten kennen den Titel der Predigt, auch wenn sie die Predigt selber noch nie gelesen haben. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Diese Predigt von Jonathan Edwards ist in die Geschichte eingegangen. Du kannst die Predigt heute im Internet finden und ich kann sie dir nur wärmstens empfehlen, einmal zu lesen. Der Predigttext, auf den Jonathan Edwards seine Predigt aufbaut, ist 5. Mose 32, der Vers 35. Es ist der Vers, zu seiner Zeit soll ihr Fuß ausgleiten. Und in dieser Predigt von Jonathan Edwards, da benutzt er einige Bilder. Und eines davon ist das. Und eins davon ist, dass jeder von uns, und damit meint er genauso auch dich, ein Sünder ist. Und er gebraucht das Bild für Sünder als Blei. Du bist eine Bleikugel. Deine Sünde ist so schwer wie diese Bleikugel, die Gott hält. Und der einzige Grund, warum dieses Bleigewicht nicht auf den Boden fällt und sofort in die Hölle versinkt, ist, dass Gott immer noch daran festhält. Deine Gesundheit, deine Sorgfalt und deine Vorsicht, deine besten Maßnahmen und deine eigene Gerechtigkeit wären nicht imstande, dich zu halten und von der Hölle zu bewahren, so wenig wie ein Spinnennetz einen stürzenden Felsen aufhalten kann. Das ist eines der Bilder, die Jonathan Edwards gebraucht. Ein weiteres Bild über den Zorn Gottes und die Sünde des Menschen ist, dass Gott seinen Zorn wie ein Staudamm zurückhält. Das Wasser hält er zur Brücke, doch es steht kurz vor dem Ausbruch. Hinter diesem Damm befinden sich Millionen von Abermillionen Litern von Wasser. Und der einzige Grund, warum der Damm nicht platzt, ist, dass Gott seinen Zorn zurückhält. Wenn er nur für einen Moment seine Hand entfernen würde, dann würden die feurigen Fluten des grimmigen Gotteszorns mit einer Wut hervorstürzen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Sie kämen über dich mit gewaltiger Wucht Und wenn deine Kraft 10.000-mal größer wäre, als es jetzt ist, wenn sie 10.000-mal größer wäre, als demjenigen des frechsten und stärksten Teufels, so wäre sie nicht imstande, diese Flut zu widerstehen oder sie zu ertragen. Dass Gottes Zorn über dich Sünder hereinbricht und dich zermalmt, das wäre Gerechtigkeit. Wer will heute Gerechtigkeit? Es ist Gottes Gerechtigkeit, die du, Sünder, willst. Vergiss mal Pinias und Hoffni, nur für einmal, und denk mal eine kleine Minute an dich. Wenn du Gottes Gerechtigkeit willst, mit all deinen Sünden und all deiner Schuld, dann denk lieber nochmal genauer darüber nach, ob du Gottes Gerechtigkeit willst. Ich will keine Gerechtigkeit Gottes. Ich will Gnade. Ich will Gottes Gnade. Danach rufe ich. Und es gibt keinen Menschen, der zwischen diesem heiligen Gott und einem sündigen Menschen vermitteln kann. Das hat Eli verstanden und das hat er seinen Söhnen gesagt. Es gibt keinen Menschen, der die Gerechtigkeit, der vor der Gerechtigkeit Gottes bestehen kann, der am Leben bleibt, wenn er vor Gott tritt, durch seine Gerechtigkeit. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist Gottmensch Jesus Christus. Und allein in seinem gerechten Leben kann ich als Sünder vor Gott bestehen, weil Gott mir seine Gerechtigkeit zugesprochen hat. Es ist allein wegen dem Tod am Kreuz durch Jesus Christus, dass ich ein Kind Gottes heißen darf, weil Gott mir durch seine Gnade Glauben geschenkt hat, weil Gott mir neues Leben geschenkt hat, weil Gott mich wiedergeboren hat. Es ist allein wegen der Verstehung Jesu Christi, dass ich mich freuen darf, dass er wiederkommt und mich heimholt. Es gibt eine Geschichte, die Harry Ironside früher erzählte, von den Tagen der Prärie, als die Pioniere auf der Suche nach einer Heimat durch die Zentralstaaten zogen. Überquerten sie einen Fluss. Und als sie eine Weile geritten sind eine große Distanz hinter sich gelegt haben, da bemerkten sie am Himmel einen großen Rauch. Oder sie bemerkten Rauch und dieser Rauch wurde immer größer. Und als sie es feststellen konnten, woher dieser Rauch kam, haben sie gesehen, dass es Feuer war. Ein gewaltiger Brand, der in ihre Richtung kam. Und sie haben gewusst, sie haben eigentlich keine Zeit mehr zurückzugehen, um diesen Fluss wieder zu überqueren. Und so haben sie angefangen, um sich herum die Natur zu verbrennen und immer größere Kreise zu ziehen, um sich herum zu verbrennen. Und als das Feuer, das starke Feuer, auf sie zukam, waren sie in diesem Kreis. Und als ein kleines Kind Angst bekam, vor diesem Feuer verbrannt zu werden und sich Schutz suchte bei den Männern, sagte ein alter Mann zu dem kleinen Kind: Mein Kind, die Flammen können dich nicht erreichen, weil wir dort stehen, wo die Flammen bereits verbrannt sind. Es ist vielleicht ein schwaches Bild, aber wir können es vielleicht darauf beziehen, dass es das bedeutet, in Jesus Christus zu sein. Er hat das Gericht, den Zorn Gottes für uns getragen und wir stehen auf diesem Grund. Ich glaube, die Geschichte von Hoffni und Pinias soll uns zeigen, wie Gottes heiliger Zorn, Gottes Gericht, aber genauso Gottes Erbarmen über die Menschen kommt, die ihn ehren oder nicht ehren. Und wenn du heute kein Christ bist, wenn du kein Gläubiger bist, wenn du nie auf Jesus Christus vertraut hast, dann ist alles, was dich erwartet, Gottes Gericht über deine Sünden. Es ist das Zorngericht Gottes über dich. Doch heute schenkt dir Gott noch Gnade. Gnade, Buße zu tun. Gnade, um deine Augen auf Jesus Christus zu richten und zu glauben, dass er für deine Sünden gestorben ist. Dass er seine Gerechtigkeit dir zuspricht. Vertraue auf Jesus. Komm zu ihm und bekenne deine Sünden im Gebet vor ihm. Ich möchte mit 2. Korinther 5, Vers 21 schließen. Denn er hat den, hier ist die Rede von Gott, also Gott hat den, also Gott hat Jesus, der von keiner Sünden wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit würden. Amen. Lasst uns über das Glauben nachdenken.